Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid zu unserer 8. Sommerbibelschule. Ich kann mir das so genau merken, weil es fing damals an. Peter Braun hatte die Idee im Kirchenvorstand, das weiß ich noch, eine Sommerbibelschule zu machen. Und das war genau in dem Jahr, als ich hier in der Gemeinde angefangen habe. Und deswegen bin ich jetzt im 8. Jahr und die 8. Sommerbibelschule. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich würde gern beginnen und würde ein Gebet sprechen. Herr Jesus, du bist der Erste, du bist der Letzte, du bist der Lebendige. Du bist anwesend in deinem Wort. Wir danken dir, dass dein Wort uns Richtschnur ist. Wir danken dir, dass dein Wort in unserem Leben lebendig ist. Und wir bitten dich, dass du jetzt all das wegschaffst, was verhindert, dass wir auf dein Wort hören. Öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort als Wort an uns erfahren, jetzt an diesem ersten Abend in der Sommerbibelschule. Hab Dank dafür, dass du da bist. Amen. Als ich mich jetzt mit diesem Thema beschäftigt habe, da ist mir etwas in den Sinn gekommen, was gerade so auch in der lutherischen Frömmigkeit verwendet wird. Habt ihr schon mal was vom Beispiegel gehört? Das waren meist kleine Hefte. Die ist man durchgegangen, da standen Gebote drin. Und das war immer so ein bisschen für die eigene Überprüfung gedacht. Erforsche mal dein eigenes Herz. Geh es mal durch, wo du vielleicht gegen eins der Gebote verstoßen hast. Was sagt dir denn Gottes Wort? Und wie hast du gelebt? Und ich glaube, diese Sendschreiben aus der Offenbarung, die haben so ein bisschen was von einem Beispiegel für Gemeinden. Weil sie nehmen uns mit, sagen in das alltägliche Gemeindeleben, nehmen uns mit in die Gefahren hinein, die es für Gemeinden gibt. In die Gefahr der Untreue oder heute die Gefahr, die erste Liebe zu verlieren. Aber, wie du es gesagt hast, Helga, auch Lob wird ausgeteilt. Lob für die Treue zu Christus, die Treue zu seinem Wort, die Treue zur biblischen Lehre. Wie immer habe ich euch die Speisekarte für heute Abend mitgebracht, ganz am Anfang. Ich möchte erst mit so einem kurzen Einstieg beginnen, die 7 Sendschreiben der Offenbarung, eine ganz kurze Einführung, weil ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir mal gucken, was ist das überhaupt, wo steht das überhaupt, warum steht es drin, da vielleicht mal drüber nachdenken. Ein Teil des letzten Buchs der Bibel, der Offenbarung. Dann betrachten wir uns sehr ausführlich das Sendschreiben nach Ephesus und werden daran sehen, Lob kommt darin vor, es gibt Tadel für die Gemeinde in Ephesus und es gibt etwas ganz Wunderbares, was so im Kirchenmainstream so ein bisschen untergeht. Es gibt die Möglichkeit zur Buße und zur Umkehr. Und hier bin ich auch wieder sehr lutherig. Luther sagte, Buße haben wir alle nötig. Das ganze Leben eines Christenmenschen, das soll immer wieder Buße und Umkehr, Neuausrichtung nach dem Evangelium sein. Auch dann, wenn ich die Gnade angenommen habe, habe ich Umkehr immer wieder nötig. Und als 4. Punkt, da schauen wir mal, was sagt uns denn dieses Sendschreiben an Ephesus, wenn wir wirklich mal rangehen, es ist ein TÜV für die Gemeinde. Was können wir denn da vielleicht für unsere Gemeindesituation hier in Obertshausen daraus lernen? Der Hintergrund der 7 Sendschreiben aus der Offenbarung, ich habe euch hier eine Karte abgedruckt in Kleinasien. Ihr seht hier mal, wo die Gemeinden sich befunden haben. Ich schicke das als Folie mit Bildern gerne an die Mitarbeiterverteiler und Folie ohne Bilder, weil die habe ich einfach so aus dem Internet genommen, können wir im Gottesdienstportal mit hochladen, dass es da zum Runterladen ist. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Hier waren diese sieben Gemeinden und Johannes, der die Offenbarung verfasst hat. Wir werden gleich hören, der eigentliche Schreiber dieser Briefe, also nicht der Schreiber, sondern der, der sie gibt, ist Jesus Christus selber. Johannes, der befand sich auf Patmos, war da im Exil, eine Gefängnisinsel. Ist schon mal jemand da gewesen vielleicht von euch? Ja, sieht man da noch was?
Man sieht eine Höhle.
Eine Höhle, gut. Also Johannes hielt sich da in Gefangenschaft in Patmos auf, als er seine Offenbarung hat. Die Sendschreiben sind Briefe, die im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung enthalten sind. Die Offenbarung ist ein Buch. Luther hat es nicht so gemocht. Ich mag es sehr, weil die Offenbarung nimmt uns mit, lässt unseren Blick in die Zukunft gerichtet sein und lässt uns das sehen, auf was wir zugehen als Christinnen und Christen. Lässt uns Jesus Christus sehen, der wiederkommen wird am Ende. Lässt uns den Jesus Christus sehen, der aber auch ganz persönlich in unser Leben hineingekommen ist. Johannes empfängt seine Offenbarung am ersten Tag der Woche. Das ist auch ganz spannend. In dem ersten Kapitel lesen wir das. Also da, als die Christen zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern und Abendmahl zu feiern, da hat Johannes diese Begegnung mit Christus. Die Sendschreiben der Offenbarung, sie wurden von Jesus Christus, vom lebendigen, vom herrschenden Jesus Christus selbst an die sieben genannten Gemeinden in Kleinasien, heute im Gebiet der Türkei, gerichtet. Das Ziel war eine Ermutigung, aber auch eine Korrektur. Das Ziel war eine Ermahnung. Und das Spannende ist, es ist ja nicht nur ein Schreiben, sondern Jesus Christus hat jede dieser Gemeinden in ihrer jeweils eigenen Situation, in der sie sich gerade befindet, ganz konkret im Blick. Und soll heißen, auch uns als Gemeinde hat Jesus Christus ganz konkret im Blick. Auch das, was gerade passiert, Reformprozess EKN 2030, ich will gar nicht viel darüber reden, das belastet einen genug, aber auch uns als Gemeinde hat er da im Blick, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir die Treue zu seinem Wort, die Treue zu ihm bewahren. Die Briefe sind Teil einer visionären Offenbarung, die Johannes auf der Insel Patmos empfangen hat. Und das Spannende ist, sie sind ein Teil davon. Ich habe euch mal ganz grob die Gliederung der Offenbarung mitgebracht. Am Anfang die Vorstellung, die Vision, Jesus erscheint Johannes. Dann schließen sich direkt die Briefe an die sieben Gemeinden an. Dann geht's weiter mit himmlischer Vision, mit Gericht, das Buch mit den sieben Siegeln, die sieben Posaunen, die sieben Zornesschalen, dann das endgültige Gericht und am Ende der neue Himmel und die neue Erde, die neue Schöpfung, das himmlische Jerusalem, das von Gott bereitet wie eine Braut herniederkommt zur Gemeinde. Ich finde es auffällig, dass diese sieben Briefe ganz am Anfang der Offenbarung stehen. Der geschichtliche Hintergrund der Sendschreiben verfasst so um das erste Jahrhundert, wahrscheinlich 95 nach Christus. Und damals standen die Gemeinden vor Herausforderungen wie Verfolgung, innere Konflikte, vor gesellschaftlichem Druck. Merkt ihr was? Kommt euch das bekannt vor? Hm? Es ist, finde ich, nicht anders wie heute. und wie sich's immer mehr eigentlich verschärft. Man hört bei diesem EKN 2030 immer wieder die Herausforderung von weniger werdendem Geld, aber wie man darauf reagiert, ist was ganz anderes. Wir erleben ganz große innere Konflikte innerhalb der Kirche, innerhalb von Gemeinden. Früher war es mal in der freien Gemeinde ein Garant, dass da die Bibel allein die Quelle für die Lehre war. Ist heute auch nicht mehr so. Da gibt's Einfluss auf Gemeinden, die mittlerweile auch in frommen Gemeinden, was man immer unter frommen verzeichnet, in lebendigen Gemeinden sich niederschlägt und auch Menschen mitreißt. Innere Konflikte und der gesellschaftliche Druck. Ich spüre den. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Briefe, die spiegeln die Situation der frühen Christen wider. Und, das hatten wir schon gesagt, sie erhalten sowohl Lob als auch Kritik. Aber die Kritik, nie um einen jetzt irgendwie mundtot oder so zu machen, sondern die Kritik immer als Einladung. Tut Buße, ändert euer Leben. Ihr könnt, ihr dürft umkehren. Und ihr werdet erleben, wenn ihr dem Herrn treu seid, wie treu er auch euch sein wird. Sie sind Teil der sogenannten apokalyptischen Literatur, die Hoffnung und Gericht miteinander verbindet. Die Sendschreiben haben eine Bedeutung, auch heute. Sie zeigen uns, wie sehr Jesus seine Gemeinde liebt, wie sehr sich Jesus wünscht, dass seine Gemeinde, wenn sie auf den verkehrten Weg gegangen ist, dass sie sich korrigiert, dass sie umkehrt. Und er will sie auch ermutigen, weil das werden wir auch gleich im Schreiben an Ephesus hören. Der stellt uns eine ganz wunderbare Aussicht vor. Der Baum des Lebens. Die Frucht vom Baum des Lebens. Leben mit Gott in der Gemeinschaft mit dem Lebendigen, mit dem dreieinigen Gott. Wir sind ein Aufruf, im Glauben standhaft zu bleiben, gerade auch in schwierigen Zeiten. Damals, da begannen so langsam die ersten Christenverfolgungen des Römischen Reiches. Bei Open Doors hören wir immer wieder, Christenverfolgung ist heutzutage eigentlich was ganz Normales weltweit. Wir leben mit dem Segen, dass wir hier noch keine blutige Christenverfolgung haben. Weil ich würde behaupten, eine Verfolgung von bekenntnistreuen Christen, die existiert auch bei uns schon. Die Botschaft, die ist zeitlos. Gottes Liebe, Gerechtigkeit und die Aufforderung zur Umkehr, die hat im Jahr 95 nach Christus gegolten und die gilt genauso heute im Jahr 2025. Zwei kleine Begriffserklärungen vielleicht vorweg. Das Wort Engel, das da am Anfang steht, Bote, das ist die Beschreibung des Gemeindeleiters gewesen. Das hat man auch teilweise in manchen Frömmigkeitsrichtungen noch gehabt, dass der Gemeindeleiter als Engel bezeichnet wurde. Dann ein zweites Wort, was hier vorkommt, was ich gerne noch erklären möchte, das sind die Nikolaiden. Die Nikolaiden, die werden in der Offenbarung 2 und im 15. Kapitel erwähnt. Und sie galten als eine Gruppe innerhalb der Gemeinde, die falsche Lehren verbreitet hat. Die genauen Lehren, die sind nicht vollständig bekannt, aber es wird vermutet, dass sie Praktiken gefördert haben, die Götzenopfer, Götzenanbetung oder unmoralisches sexuelles Verhalten einschlossen. Viele Forscher beziehungsweise auch die Tradition sagt, diese Irrlehre ging auf den Diakon Nikolaus zurück, der in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Dieser Begriff Nikolaismus wird später im Mittelalter auch für Priester gebraucht, die in einer Ehe leben, als man anfängt, den Zölibat durchzusetzen. Damit hat es sicherlich nichts zu tun gehabt. Es ging wahrscheinlich darum, dass man gesagt hat, ja, ihr könnt so einen Kompromiss haben. Ihr könnt einerseits Christen sein, aber ihr könnt andererseits euch auch an heidnische Bräuche oder an heidnische Orgien anhängen und dabei trotzdem Christen bleiben. Das, vermute ich, ist diese eigentliche Irrlehre der Nikolaiden, die dort erwähnt wird. Und ich finde es ganz ehrlich spannend, dass wir auch das in unserer Zeit erleben. Gerade was sexuelle Orientierung angeht, da ist die Kirche derartig orientierungslos geworden, läuft immer mit dem mit, was der Mainstream vorgibt. Oder die Vermischung mit heidnischen Bräuchen. Vor einiger Zeit las ich mal, man will in Berlin ein House of the One errichten, wo dann Muslime, Christen und Juden gleichermaßen drin Gottesdienst feiern. Mit den Juden beten wir den gleichen Gott an. Aber mit den Muslimen? Ganz eigenartig, was da gerade läuft. Geht es noch um ein wirkliches Bekenntnis zu dem Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird und wie ihn der Heilige Geist in uns im Glauben bestätigt? Oder geht es nur noch um ein religiöses Konstrukt, dass wir religiös sind, dass wir Religion ausüben? Beide steht im Widerspruch zueinander. Christus oder Religion. Weil die Religion, die kann sich mit allem vermischen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Religion konstruiert sich selbst und wird sich immer wieder selbst konstruieren. Aber das Entscheidende ist Jesus Christus. Und in diesem Schreiben, in dem Sendschreiben an die Epheser, da verurteilt er diese Praktiken, weil sie gegen die Reinheit und die Lehren Gottes verstoßen haben und noch immer verstoßen. Soweit zwei kurze Begriffserklärungen. Kleiner Überblick über den Text, den uns der Hans-Jörg eben vorgelesen hat. Im ersten Vers erfahren wir ganz unmittelbar, wer der Absender des Briefes ist. Jesus, der mitten unter den Leuchtern wandelt. Das Wort Leuchter wird später nochmal vorkommen. Da werden wir nochmal drauf hören. Dann ist es eigentlich so, wie man das macht. Er beginnt jetzt erstmal mit dem Positiven. Ja? Psychologisch ist das, wird man heute auch so machen. Ja? Ich sage dir erstmal, was du gut machst. Lob für Eifer, Standhaftigkeit, Lob für das Unterscheidungsvermögen, die Gabe der Unterscheidung, dass ich die falschen Lehren von den richtigen Lehren unterscheiden kann. Dafür lobt Jesus diese Gemeinde. Aber dann kommt der krasse Tadel, der dem Abend heute auch den Namen gegeben hat, dem Thema heute den Namen gegeben hat. Die Epheser, die Gemeinde in Ephesus, die hat die erste Liebe verlassen, sagt Jesus. Es kommt nach der Diagnose eine mögliche Therapie oder die einzig wirksame Therapie. Ein Aufruf zur Umkehr und auch die Konsequenz wird gleich gesagt. Sonst Entfernung des Leuchters. Und ganz am Ende hören wir die Verheißung, der Baum des Lebens für die Überwinder. Egal, was jetzt ist, ihr habt eine Perspektive, die geht über das Chaos, in dem ihr euch gerade befindet, die geht um das Umfeld, in dem ihr gerade seid, die geht darüber hinaus. Ihr werdet dort ankommen. Im Paradies, das haben die Leser damals gleich rausgehört. Ihr werdet dort ankommen, im Garten Eden, wo Gott unter euch wandelt. Wo ihr die Früchte vom Baum des Lebens, wo ihr diese Früchte essen und genießen dürft. Wo ihr geistlich ewig leben werdet. Das schreibt Jesus, das sagt Jesus. Das ist die Perspektive, wenn ihr umkehrt. Wenn ihr zur ersten Liebe zurückkommt. Schauen wir uns mal an, was er in Ephesus lobt. Er sagt, Die Gemeinde setzt sich für die Wahrheit ein. Er sagt, sie haben falsche Apostel abgelehnt. Apostel, auf Deutsch die Gesandten oder die Botschafter. Das sind anscheinend welche in die Gemeinde gekommen und haben gesagt, wir sind Gesandte von Christus. Aber haben ihnen Dinge verkündigt, die im Widerspruch zu der Lehre standen, die sie von den richtigen Aposteln gehört hatten. Falsche Apostel. Das ist eine ganz große Gefahr. Kommen auch zu uns manchmal solche falschen Apostel, die uns mit Lehren verführen möchten? Die jetzt so plausibel erscheinen, vielleicht gerade in unserer Zeit, in unserem Umfeld. Kommen die auch zu uns? Apostelgeschichte 2, 42, das ist so einer meiner Lieblingsverse, den habe ich auch am Sonntag bei unserem Segnungsgottesdienst gesagt gehabt. Da zeichnet Lukas die funktionierende Gemeinde so aus. Er sagt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Was ganz Entscheidendes, dass wir in der Lehre der Apostel beständig bleiben. Weil wenn wir in dieser Lehre beständig bleiben, dann wird es uns gar nicht schwerfallen, auch heute die falschen Apostel zu erkennen, die versuchen, in unserer Gemeinde fremde Lehren einzupflanzen, die für Verwirrung sorgen, die die Bibel, die apostolische Lehre nicht mehr als höchste Maxime sehen, sondern beginnen, die eigenen Gedanken oder den gesellschaftlichen Druck in die Gemeinde hineinzupflanzen. Jesus sagt, ihr wart geduldig in der Verfolgung. Ihr habt ausgehalten. Ihr habt euch nicht abbringen lassen. Ihr habt euch nicht zum Abfall bewegen lassen, obwohl das viel einfacher gewesen wäre. Hättet ihr den Glauben abgesagt, ihr hättet gar keine Probleme mehr gehabt. Aber, aber ihr seid geduldig geblieben in der Verfolgung und habt bei all dem keine Erschöpfung im Dienst erlebt. Ich glaube, heute wären viele Gemeinden froh, wenn ihnen Jesus so ein Zeugnis ausstellen würde. Und jede Gemeinde kann froh sein, wenn Jesus ihr dieses Zeugnis ausstellt. Einsatz für die Wahrheit, Ablehnung falscher Lehren, Geduld in der Verfolgung und keine Erschöpfung im Dienst. Aber es gibt auch einen ganz dicken, dicken, fetten Tadel. Du hast deine erste Liebe verlassen, sagt Jesus. Was bedeutet das, die erste Liebe verlassen? Wie ist das, wenn man am Anfang ganz frisch verliebt ist? Wie ist es, wenn man am Anfang ganz frisch zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist? Wenn man diese Wiedergeburt im Heiligen Geist erfahren hat, wie einsatzbereit ist man auf einmal, will alles für diese Liebe tun. Und Symptome, diese erste Liebe zu vergessen, zu verlassen, die äußern sich nicht an einem Mangel an Aktivitäten. Auch Christen, die diese erste Liebe gar nicht mehr haben, die sind aktiv, die stürzen sich teilweise sogar in einen richtigen Aktivismus hinein, was wir alles machen müssen, damit die Leute zu uns kommen, was wir wieder für einen neuen Kreis anbieten müssen, damit es voll wird, was wir da noch tun können, wo wir da noch reingehen können. Aber ist das Herz noch dabei? Oder besser gesagt, ist das Herz noch bei Jesus Christus, der den Auftrag gegeben hat, geht hin in alle Welt? Mache ich das, weil ich mich in religiösen Aktivismus stürzen will? Oder mache ich das aus Liebe? Liebe zu Jesus, der mich am Kreuz gerettet hat? der mich ausgesandt hat? Ist eine spannende Frage. Und ich glaube, das ist wirklich richtig so ein Stück Beispiegel, die sich jeder selber stellen muss. Bin ich noch in dieser ersten Liebe drin? Oder bin ich noch im religiösen Aktivismus momentan? Die Gefahr, dass Dienst aus Routine zu tun, statt aus Liebe zu Jesus, das geht in eine ähnliche Richtung. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich vielleicht diesen oder jenen Dienst in der Gemeinde übernommen und habe gemerkt, ja, da hat mich Jesus hingestellt, da will er mich haben. Da tue ich was dafür, dass Menschen vom Reich Gottes erfahren. Und jetzt tue ich diesen Dienst vielleicht schon seit 10 Jahren und merke dann für mich, ich mache das nur noch, weil es Routine ist. Ich mache das nur noch, weil es für mich Routine ist, dass ich jeden Sonntag an der und der Stelle sitze. Ich mache das nur noch, weil es Routine ist, dass ich jeden Mittwochabend in den Hauskreis gehe. Dienst aus Routine statt aus Liebe zu Jesus. Die Liebesbeziehung zu Christus ist nicht mehr die Grundlage der Gemeinde. So äußert sich dieses Verlassen der ersten Liebe, wenn es um so viele andere Dinge geht. Wenn es um, es können Dinge sein, die durchaus auch wichtig sind. Aber wenn nicht mehr die Liebesbeziehung zu Jesus Christus die Grundlage für das Handeln ist, dann habe ich die erste Liebe verlassen. Dann stecke ich im Aktivismus drin, da stecke ich in der Routine drin, da mache ich vielleicht noch das, was andere von mir erwarten. Aber die erste Liebe, das Feuer der ersten Liebe, das ist fern. Und Gott ist ein heiliger Gott. Das finde ich immer ganz wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Gott drückt nicht mal so ein Auge zu und Gott lässt auch keine 5er gerade sein. Gott ist ein heiliger Gott. Und er sagt, ich werde deinen Leuchter wegstoßen. Leuchter, ein Bild für das Zeugnis, für die Wirkungskraft. Auch eine scheinbar gesunde Gemeinde kann das Licht ihres Leuchters verlieren, wenn sie nicht mehr in dieser ersten Liebe zu Jesus verwurzelt ist. Ich habe am Buß- und Bettag eine Predigt von Ulrich Pazani gehört bei den Marienschwestern. Und er sagte auch, von diesen 7 Gemeinden, an die die Sendschreiben gingen, sind weg. Keine existiert mehr. Alle weg. Heute gibt's wieder, Gott sei Dank, christliche Gemeinden, die sich in diesen Orten gegründet haben. Aber diese ursprünglichen Gemeinden, weggefegt, vorbei. Nicht mehr existiert. Aber das ist das Wunderbare. Es gibt Schritte zur Wiederherstellung. Ganz am Anfang, da steht das Gedenke. Erinner dich an den Anfang. Erinner dich vielleicht mal ganz persönlich dran, wie war es denn damals, als du Jesus dein Leben übergeben hast? Wie war das damals, als du als wiedergeborener Christ, als frisch wiedergeborener Christ in die Welt gegangen bist? Wie war das damals? Vielleicht warst du noch in der Schule, wenn du am Schulhof missioniert hast. Wie war das, als du auf dem Arbeitsplatz deinen Mund nicht halten konntest, deinen Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen? Erinnere dich mal daran, wie war das, als es so feurig, so frisch gewesen ist? Hol dir das wieder ins Bewusstsein und gedenke vor allem auch immer an das, was Jesus aus Liebe, aus seiner großen Liebe, was er aus dieser Liebe für dich getan hat. Halt dir das Kreuz immer wieder neu vor Augen. Das hat er für dich getan, weil er nicht will, dass du verloren gehst, weil er will, dass du das Leben in der Gemeinschaft mit ihm hast. Gedenke, erinner dich an den Anfang. Erinner dich mal an all das, was du mit deinem Gott erlebt hast, wo du die großen und kleinen Wunder in deinem Leben erfahren hast, wo du erlebt hast, dass er nicht eine religiöse, philosophische Idee ist, sondern dass er ein lebendiger Gott ist, lebendiger Gott in deinem Leben. Erinnere dich daran. Das ist der erste Schritt. Und aus dieser Erinnerung heraus, tu Buße, Herzensumkehr. Sag, ja, da ist was falsch gelaufen. Vielleicht bist du in so einer Situation. Dann öffne ihm das Herz neu. Und ich glaube, dann wirst du es erleben. Tu die ersten Werke, die du damals getan hast, voll von Begeisterung. Tu einen Dienst, der aus der Liebe zu Jesus heraus motiviert ist. Nicht ein Dienst, der Routine ist, keine religiöse Pflicht, sondern leb die Beziehung, die Liebesbeziehung mit Jesus in deinem Alltag. Und vertrau darauf. Er macht diese Verheißung wahr. Die macht er an dir wahr. Und die macht er an allen Christen wahr, die im Glauben treu bleiben. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Der wird nicht mehr sterben. Für den gibt es keinen Tod mehr. Und der körperliche Tod ist der Übergang in die untrennbare Beziehung mit dem lebendigen Christus. Die Liebe zu Christus, die lohnt sich heute, jetzt und auch in alle Ewigkeit. Und jetzt schauen wir doch mal, wie so ein TÜV für die Gemeinde aussehen würde. Gemeindetüv, so ein TÜV-Prüfer, der hat eine Liste und mit der Liste geht er alles an deinem Auto durch. Macht ein Häkchen dran, ob es okay ist. Sagt, wo du nochmal draufschauen musst. Was vielleicht ganz gefährlich ist, dass das Fahrzeug komplett aus dem Verkehr gezogen werden muss. Und ich glaube, wir haben Kriterien, ein Beispiel aus Ephesus. Theologische Klarheit, die Ablehnung falscher Lehre. Haben wir diese theologische Klarheit? Haben wir die, dass wir das, was in der Bibel lesen, auch wirklich als Wahrheit annehmen und dass wir es anwenden? Ich finde das immer sehr traurig. In den meisten Schriften der Landeskirche kam früher das Wort Jesus Christus nicht vor. Heute sind wir so weit, dass das Wort Gott meistens gar nicht vorkommt. Also ist schon eine ziemlich erschreckende Entwicklung, was darin steht. Also theologische Klarheit, Ablehnung falscher Lehre. Die Ausdauer im Dienst, Arbeit trotz Mühe. Die Herzenseinstellung, erste Liebe. Ist die da oder fehlt die? Und die Bußbereitschaft, weil Umkehr ist möglich. Eine Neuausrichtung auf Jesus Christus. Und er sagt, und das sagt er auch uns als Gemeinde, das sagt er dir ganz persönlich, ich kenne deine Werke. Jesus, der sieht mehr als die Aktivität, er prüft das Herz. Und ich würde mir wünschen, ich schließe mich da nicht aus, dass wir immer wieder offen dafür sind, dass Jesus unser Herz prüft, dass er da reinschaut und dass er uns auch immer wieder zur ersten Liebe zurückführt. Was lernen wir daraus? Jesus ist der Herr der Gemeinde, nicht wir und auch nicht irgendwelche Synoden. Liebe zu Jesus ist das wichtigste Kennzeichen. Auch richtige, auch scheinbar lebendige Gemeinden, die brauchen immer wieder eine Korrektur. Und wir lernen daraus die Hoffnung. Jesus, der ruft uns zur Umkehr. Der ruft uns nicht zum Aufgeben. Der hat diese Sendschreiben nicht verfasst, um die Gemeinden zu vernichten, sondern weil er sie zur Umkehr einlädt, zur Neuausrichtung auf sich.